Also, sorry. Ja, hier sind wir jetzt wieder zurück in der zweiten Aktionsstunde. Und es geht noch um die das Protestplenum, das eben mit Casino-Räumung 2009 vom 30.11. bis 3. Dezember im Casino Goethe-Universität stattgefunden hat. Und heute gab es eben ein Verfahren, das eingestellt wurde. Und es sind aber noch weitere Verfahren anhängig. Und auch in welcher Weise jetzt die Staatsanwaltschaft gerade im September die meisten anderen Verfahren eingestellt hat und welche Reaktion es dann aus dem Präsidium auf diese Einstellung der Verfahren gab, das wollen wir jetzt im Grunde nochmal hier auch besprechen. Und Kai, hast du da ungefähr, also diese Pressemeldung im September mitverfolgt oder Katrin oder?
Also jetzt direkt zu der Pressemeldung, aber das wird ja auch recherchiert, kann ich relativ wenig sagen, was die Frage halt angeht, was die Einstellung allgemein angeht, der Verfahren gegen die eben 106, die sich, es gab ja, vielleicht nochmal um den Kontext klar zu machen, gab es ja von dem Präsidium, nachdem die 176 Menschen, deren Personalien aufgenommen wurden und sie wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ganz pauschal erstmal angeklagt wurden, gab es vom Präsidium ganz kulant die Möglichkeit, sich von dem Ganzen durch eine Gewaltverzichtserklärung, die wurde zumindest so genannt, durch diese Erklärung sich quasi daraus zu lösen, weitere Strafverfolgung zu bekommen seitens der Staatsanwaltschaft. Das war ein Coup, das das Präsidium mit der Staatsanwaltschaft vereinbart hatte und dafür gab es eine Frist. Die Frist wurde meines Wissens auch nochmal verlängert. Im Endeffekt hat das Präsidium immer im Vorfeld noch von dieser Fristende gesprochen, dass es ganz viele bereits gemacht hätten, also nur noch ein kleinerer und ein Teil, etwa ein Drittel der Menschen nicht unterschrieben hätte. Nach Ende der Frist kam dann irgendwann durch die Presse gesickert, dass doch 106 Menschen, Studierende, sich nicht darauf eingelassen haben. Also das heißt, gerade mal 70 von denen, gegen die deren Daten erfasst wurden, auch teilweise aus sehr gut nachvollziehbaren persönlichen Gründen oder auch die Professoren durchaus auch sich auf irgendeine Form der Abmachung geeinigt haben, die dann lange nicht mehr der Form des Präsidiums teilweise entsprochen hat. Und dann kam es zu den ersten Briefen seitens der Staatsanwaltschaft im September eben, in denen Verfahren eingestellt wurden. Nun ist es hier relativ schwierig, unter den 106, die ein Verfahren laufen hatten, eine genaue Zahl zu nennen, wie viele Verfahren eingestellt wurden. Es gibt meines Wissens nach da keine stabile Zahl zurzeit, weil man davon nicht sprechen kann. Es wird aber davon ausgegangen, dass mittlerweile bereits mehrheitlich, also die meisten der 106 laufenden Verfahren eingestellt wurden. Und ist es aber eben noch nicht komplett davon zu reden, dass jetzt alle Verfahren eingestellt wurden. Das ist das, was ich weiß, was die Polemik und Argumentation des Präsidiums danach angeht. Da würde ich an das Protestplenum lieber weitergeben oder an Katrin.
Ja, ich kann dazu nicht so viel mehr sagen, außer dass meines Wissens wegen dem Straftatbestand der Sachbeschädigung wohl weiter ermittelt wird gegen einzelne Personen. Aber mehr genaueres weiß ich auch nicht darüber. Also die Hausfriedensbruch-Anzeigen scheinen aus der Welt zu sein, aber eben die Sachbeschädigungssache nicht.
Also das ist, was ich auch vom Arbeitskreis weiß, der sich darum kümmert. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist halt, dass man damals den Artikel, der sozusagen an die Presse gegeben wurde von der Erklärung der Universität, jetzt im September, da wurde es halt für das Präsidium wieder als sozusagen politischen Gewinn umgedeutet. Den genauen Wortlaut weiß ich also nicht mehr. Also zum einen stimmten nicht ganz die Zahlen, glaube ich, die der Präsident nannte. Und zum anderen war es auch so, dass er das, man stellte sich wieder da als das gnädige Präsidium, was dann doch der eigentlichen Mehrheit die nämlich nicht bei ihnen zu Kreuze gekrochen ist, dann doch die Strafe erlassen habe. Ah ja, jetzt haben wir es auch hier.
Genau, also in einer Meldung von der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 27.09.2010 wird dort eben gesagt, die 106 Studenten, die nach der Räumung des Casinos der Frankfurter Universität angezeigt worden waren, müssen offenbar keine Strafverfolgung mehr fürchten. Nach Angaben des Hessischen Rundfunks hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt. Da sich die Studenten nur 30 Minuten illegal in dem Gebäude aufgehalten hätten und niemand vorbestraft sei, bestehe kein öffentliches Interesse an einer Bestrafung, wird die Staatsanwaltschaft zitiert. Und der Präsident der Goethe-Universität kommentiert dies folgendermaßen: Die Angelegenheit ist für mich damit beendet. Er respektiere sie, ohne aber nachträglich Entscheidungen des Präsidiums in Frage zu stellen. Ausschreitungen und Übergriffe wurden und werden an der Goethe-Universität nicht geduldet, hob der Präsident hervor. So habe auch die Staatsanwaltschaft deutlich gemacht, dass die Beschuldigten nicht mit weiterer Nachsicht rechnen könnten.
Ja. Dann da sehen wir ja mal, wo es hin auch gehen soll mit zukünftigen Protesten an dieser Universität und inwieweit ein Präsident, der in seiner Einleitungsrede für die Erstis von politischem Engagement spricht. Politisches Engagement wird an der Uni geduldet, solange es dem Präsidium gefällt. Und wenn nicht, dann gibt es sozusagen kein Pardon. Also das ist die Richtung, der wir uns gerade wohl hinentwickeln. Also
ja, und die andere Frage, auch wenn das von der Staatsanwaltschaft da in den Zeitungen so ist, es gibt eben de facto von einigen Personen immer noch keine klaren Rückmeldungen, ob jetzt da Verfahren eingestellt wurden. Deswegen von meiner Seite weiterhin finde ich, ist das auch nicht ganz glaubwürdig. Ebenso wie eben dieser Satz mit dem, dass die Schuldigen da doch nochmal quasi kein weiteres Pardon. Was bedeutet das im Endeffekt? Bedeutet das, dass sind jetzt weiterhin diese 106 Personen auf einer schwarzen Liste innerhalb des Präsidiums baumeln und wenn sie sich wieder was erlauben, quasi aus einer Datenbank gefischt werden, der Schuldigen? Das ist ja auch eine sehr eigenartige Ankündigung, die ihm versucht, wo er versucht, aus einer Position der Schwäche wieder eine der Stärke zu machen. Und das ist ja auch von unseren Machthabenden immer ganz gerne ein Vorgehen, das sich bewährt hat, um Proteste und Widerstand und Opposition zu unterdrücken. Und ja, also wie gesagt, das ist sicherlich noch nicht alles vorbei, aber es ist, scheint wohl so, dass es nur dieses eine wirkliche Verfahren, was wir heute erlebt haben, zum Casino-Prozess gibt, das eben auch eingestellt wurde und das vielleicht mehr auch echt nicht folgt. Aber in Zukunft wird vielleicht mehr folgen.
Ja, in Zukunft. Obwohl ihr ja jetzt mit keiner weiteren Nachsicht rechnen dürft. Also das engt den Spielraum ja eigentlich schon ein. Die Frage ist ja auch, wie nehmt ihr denn jetzt eure Universität eigentlich wahr? Was studierst du eigentlich?
Ich studiere Geschichte.
Mhm, Hauptfach. Mhm. Seit wann?
Schon seit längerem. Also eigentlich seit 2006.
Also dann bist du im 8. Semester.
Im 10.
2006?
Ja, also im Wintersemester 2006 habe ich angefangen mit Geschichte im Nebenfach und mittlerweile im Hauptfach.
Mhm. Okay. Und ja, ich weiß nicht. Also du studierst ja nicht mehr. Du, glaube ich, studierst schon auch.
Ich studiere noch, ja. Ich studiere noch am Fachbereich 3 an der Uni.
Mm. Ja.
Ja, und wird auch noch einen Moment gehen.
Ja. Könntest du vielleicht erzählen, wie sich dein Verhältnis zur Universität verändert? Ich weiß nicht, oder außer du hast jetzt einen anderen Plan, vielleicht kann ich dir eine Frage stellen, oder?
Ja, natürlich.
Ja, könntest du erzählen, welcherweise sich das Verhältnis, also zu dieser Universität, wie sich das verändert hat. Ja, ich sehe auch oft, was auf deiner Hose steht.
Ja, ich habe auf meine Hose heute Fick die Uni geschrieben, weil ich einfach froh war, dass dieser Prozess, dass ich ihn hinter mich gebracht habe, und ich habe ihn in einem Zustand auf meine Hose geschrieben, in dem ich betrunken war, weil ich ein bisschen mit Prosecco gefeiert habe. Ja, lacht ruhig, aber es ist, ist so. Ja, wie hat sich mein Verhältnis zur Universität verändert? Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also vom Bildungsstreik das erste Mal gehört habe ich, ich glaube 2008. Und vorher habe ich auch schon mitbekommen, dass es Studierendenproteste gibt wegen Studiengebühren beispielsweise. Das heißt, ich bin relativ früh mit dem Prozess in Kontakt gekommen und dementsprechend kritisch gegenüber der Uni eingestellt. Und dadurch, dass sich jetzt halt die negative Seite der Stiftungsuniversität, also diese krasse Repression gegen kritische Studierende, so ganz offen gezeigt hat, in Form der Casino-Räumung und dem ganzen Nachspiel, ist mein Verhältnis zur Hochschulleitung im Moment so schlecht wie nie zuvor. Aber ist das jetzt die Hochschulleitung, ist nicht die Universität. Also Universität ist noch viel mehr. Da könnte man, vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen, Max?
Also ich kann, seit dieser Casino-Räumung, das ist nämlich auch für mich der Zeitpunkt, wo ich sozusagen richtig irgendwie aktiv wurde, auch im Protestplenum mit der Besetzung und dieser Räumung. Davor war ich immer zwar Teilnehmer an Demonstrationen oder an Veranstaltungen, aber nie groß so involviert, wie ich es jetzt bin. Und davor hat also es gab so bei bestimmten Sachen wie davor, wo ich immer so gedacht habe, naja, und da ist vielleicht da wird übertrieben oder da wird zu viel Augenmerk drauf gelegt, und je länger man sich damit beschäftigt, desto bewusster wird es einem auch. Also als Beispiel war es bei mir immer so, ich habe immer gesagt, Polizeirepression, ja, also was ist denn damit? So, also ich habe zwar auch Polizei immer auch als bedrohlich schon im Vorfeld immer mal auch wahrgenommen, aber die Qualität hat sich ganz klar verändert durch diesen Tag bei mir, und war bei mir auch ganz klar der Tag irgendwie, was mich auch bewogen hat, weiterzumachen und politisch weiter auch aktiv auf jeden Fall zu sein. Und auch mein Verhältnis zur Polizei hat sich ganz eindeutig gedreht seit diesem Abend, und das ist jetzt knapp ein Jahr her. So.
Ich will das auch kurz ergänzen, dass im Zuge dieser ganzen auch diese Gewaltverzichtserklärung, ich komme nicht mehr auf den englischen Begriff, aber es gab ein Begriff, das gemeinsam, also Corporate heißt ja gemeinsam, also es gibt ja eine Corporate, eine Corporate Identity, ein CI der Universität, das der Universität auch sehr wichtig ist, und dass auch alle Mitglieder der Universität das mit sich tragen, und dass sie eben auch alle schön geduckt und unter einem Elitemantel daherkommen. Und eben auch, dass es dort eine Art Verhaltensmaßregelung gibt. Das war in der Diskussion, ist meines Wissens nach danach jetzt nicht nochmal aufgetaucht, war aber so ein Punkt, wo das Präsidium sich gesagt hat, wir versuchen jetzt diesen Code of Conduct. Also ein quasi, den jeder Studierende, jeder Mitglied der Hochschule, also auch wissenschaftliche Mitarbeiter und technische Mitarbeiter und Professoren und Lehrende quasi zu unterzeichnen haben oder mit ihrer Mitgliedschaft an der Universität quasi unterzeichnen, indem sie sich eben ganz klare Grenzen setzen, die wiederum auch Opposition einschränkt. Also die eine gewisse Opposition innerhalb des Campus gar nicht mehr möglich macht, weil wenn man sich gleich jeglicher Form von und eben die Gleichsetzung von Sachbeschädigung mit Gewalt ist ja auch eine teilweise sehr enge und sehr deutsche Form, sich auch auseinanderzusetzen. Sehe man sich Proteste auch an, gerade an Hochschulen in Frankreich oder in anderen Ländern an. Da wird lange nicht so darum geweint, dass jetzt mal ein Gebäude verletzt wurde, wie es eben hierzulande passiert.
Wenn man ein Gebäude verletzen kann. Also
das ist immer die Frage. Aber das war
die Polemik da rauszunehmen.
Das war die, genau, wenn man ein Gebäude verletzen kann, aber das war ja die Aussage zum Casino.
Zumal ja die Bausubstanz des Casinos in keinster Weise eingeholt wurde.
Richtig, also wir können jetzt auch über ein verletztes Gebäude, aber es ist eigentlich ja die Frage, inwiefern, was ist eigentlich noch erlaubt und wo? Und dieser Code of Conduct könnte eben, und das wird ja teilweise in Unternehmen auch so gemacht, dass man auch sich nicht kritisch äußern darf über die eigene Institution zum Beispiel. Also wir müssen jetzt gar nicht auf diesen Punkt der Beschädigung und der Gewalt gehen, sondern es geht allein ja schon darum, sich kritisch zu äußern. Und dass es da schon starke Einschränkungen geben könnte, wenn es so einen Code of Conduct gibt. Eigentlich ist genau diese Maßnahme, sich dem zu verweigern von den 106 Studierenden, total richtig. Weil hätten sie sich alle geduckt und alle drunter gesetzt, wäre der Code of Conduct wahrscheinlich viel schneller jetzt da.
Ja, aber Studierenden sind dem nicht verpflichtet, also nur die Mitarbeiter im Grunde, die Angestellten.
Es war in der Rede, es war auch die Rede davon, dass es auf die Gesamtheit der, ja, es ist natürlich so, dass die Angestellten, wie sie heute halt auch in allen anderen, leider sind ja auch Hochschulen auch Unternehmen geworden, sie auch schon machen müssen, sich eben an gewisse Verhaltensmaßregeln halten müssen und die kritische Äußerung unterlassen sollen. Es war aber da in der Diskussion, das auch eben auch auf die Studierenden durchaus zu erweitern oder noch viel stärker auch zu setzen. Also kritische Äußerungen auch durchaus noch härter zu bremsen. Es ist total aus der Luft gegriffen, jetzt da irgendwelche Beispiele zu nennen, weil diese Diskussion auch dann abgebrochen ist. Aber es kam in diesem ganzen, wir wollen jetzt eine Gewaltverzichtserklärung, kam auch gleichzeitig auf, wir wollen einen Code of Conduct, wir wollen euch eine verpflichtende Maßnahmenregelung auferlegen. Ja, natürlich alles zum Wohle unserer aller Universität. Und wie diese Universität aussieht, stimmen ja heute eben andere und eben nicht alle.
Ja. Das Problem an der Sache ist ja zusätzlich, dass die Studierenden gerade an einer Stiftungsuniversität immer stärker einen Kundencharakter bekommen. Also heute beispielsweise war ich in der Uni auch im Casino und habe gesehen, dass es da einen Infostand gab vom ADAC, wo man sich wo um Mitglieder geworben wurde. Und also es gibt Unternehmen, die ganz massiv an der Uni werben, die Uni Frankfurt betreibt das ganz massiv, um Drittgelder einzuwerben. Und dadurch bekommen die Studierenden halt den Status eines Kunden, der halt Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Nicht nur von den Firmen, die an der Uni werben, sondern halt auch durch den Lehrstoff, der vermittelt wird. Also ein Lehrstoff, der konsumiert wird.
Also man kann auch, jetzt nochmal, um Katrins Beispiel aufzugreifen, man kann nicht mehr von quasi, wenn man mit der Bahn ankommt, zu seiner Veranstaltung gehen, ohne dreimal was verkauft bekommen zu wollen, so im Durchschnitt als Student. Also, und das fast jeden Tag, also am Semesterbeginn, wenn die ganzen Erstsemester kommen, natürlich noch viel mehr und viel extremer. Aber es zieht sich durch das ganze Jahr durch und es ist also auch arg penetrant zu meinen.
Ich überlege, ob das so war, als ich studiert habe. Eigentlich nicht. Nein. Aber Studenten sind natürlich die Kunden, die auch wirklich Potenzial haben, also die man erreichen will als Firma. Und diejenigen Firmen, also falls sie nicht illegal auf dem Campus sind, also weil zum Beispiel, weiß ich das von der Rundschau, die dürfen sich da nicht hinstellen. Vielleicht, weil sie nicht dafür bezahlen. Das sind natürlich so bestimmte Sachen. Auf der einen Seite.
Die stehen halt zwischen der U-Bahn und der Uni halt dann schon zweimal.
Okay, ja, naja, klar. Das ist natürlich dann problematisch, wenn man ja jetzt auch sieht, wie die Studierenden, die am Gebäude ankommen, da kann man sich natürlich strategische Punkte überlegen und erreicht wirklich sehr viele Leute. Ob das alles so sinnvoll ist. Aber sollte man das jetzt wiederum einschränken, ist auch sehr aufwendig, weil die Frage ist, also die Stiftungsuniversität ist noch nicht mal diejenige, die unbedingt davon profitiert. Es sind im Grunde zwei unterschiedliche Systeme an der Universität. Zum einen die Stiftungsuniversität, die davon nochmal abgekoppelt ist von dem, was die Hochschule an sich macht. Also diese Organisationsform Hochschule, wo es ja dann auch zum Beispiel Campus Service gibt, die von der Universität halb finanziert, halb privatisiert die Vermietung dann eben vornimmt der Gebäude. Zum Teil eben auch nicht in Absprache dann mit der Hörsaalverwaltung, sodass es eben da auch zu Konflikten kommt, wer in wann und wie Räume eben nutzen darf. Und die Vermarktung steht dann natürlich schon oft im Vordergrund und schafft auch diverse Probleme. Und auf der anderen Seite ist aber, falls, und das müsste man auch versuchen durch Zahlen vielleicht zu belegen, oder das müsste auch vielleicht öffentlicher sein, in welcher Weise arbeiten die tatsächlich kostendeckend oder werden sie trotzdem noch weiter von der Universität finanziert? Oder sind das Gewinne, die abgeworfen werden, die wiederum den Studierenden und auch dem Studentenwerk oder der Universität zugutekommen für bestimmte Entwicklungen, ob das jetzt die weiteren Freiräume sind oder auch Architekturen, die man noch benötigt, um tatsächlich mit den Studierendenanzahlen umzugehen und Lehre oder zu verbessern. Es sind ja manchmal so ganz viele kleine Sachen, die man auch machen könnte, um die Atmosphäre zu verbessern für die Studierenden, was ja das Anliegen sein sollte. Als Universität, eine Universität ohne Studierende ist ja im Grunde das, was nicht denkbar ist.
Ja, das ist sicherlich falsch. Das ist halt die Frage auch einmal, weil du meintest, die Studierenden sind natürlich die Kunden, auf die abgezielt wird. Das ist ja auch die Frage, will man diesen Elitenstatus, also wird der so halt weitergetragen, auch von den Studierenden selbst?
Als Kunde,
die andere Sache, was du
als
gesagt
Kunde
hast,
bist du ja nicht eine Elite, du bist einfach...
Naja, aber du wirst wahrgenommen als die in Zukunft gesellschaftlich potenziell am best zahlende und insofern auch interessante Kundschaft. Natürlich hat haben da solche Unternehmen auch ein Interesse dran. Ich glaube, ganz generell, ohne da jetzt in irgendwas ins Detail gehen zu können, weil das viel zu viel für hier wäre, ist es ja nun mal gar nicht so gemeinnützig, was diese Unternehmen an Drittmitteln auch oftmals mitbringen. Sondern es ist ja oftmals so, dass Stiftungsprofessuren zum Beispiel davon abhängen oder dass auch gewisse Forschungsvorhaben eben auch nur, weil sie eben gefördert werden, ganz gezielt gefördert werden. Und da liegen ja noch viel andere Probleme, weil natürlich würde Geld, was irgendwie reinkommt, und dann guckt man sich ein bisschen Werbung an, und wenn man das jetzt alles so sieht, wie wir das jetzt gerade abgehandelt haben, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm, könnte Mensch meinen. Aber wenn es im Endeffekt auch so ist, dass Wissenschaft, Forschung und Lehre davon betroffen sind, in welche Richtung es geht, und dahin geht es ja ganz stark an der Stiftungsuni, also an jeder Hochschule, aber in der Stiftungsuni nochmal viel verzahnter. Das ist ein Riesenproblem. Und das andere ist natürlich für die Menschen, die da durchaus vorbeigehen, das ist, nehmen wir zum Beispiel die Barclaycard, die auch immer noch an Campus stehen darf und über die sich mehrere Studierende schon schön verschuldet haben, weil sie da dick schön drauf Kredite nehmen können. Gibt man erstmal halt Geld aus. Frankfurt ist eine teure Stadt. Leistet sich ein paar Sachen und hat dann später für, also ich habe mehrere Kommilitonen, die über Semester oder Jahre mittlerweile, und die eine hat es jetzt zum Glück geschafft, das abzubezahlen, endlich nach 6 Jahren Schulden gehabt haben wegen dieser scheiß Erstsemesterwoche Barclaycard, wird mir in die Hand gesteckt. Und da wird ja auch wirklich was auf die Menschen losgelassen, wo die Hochschule eigentlich ein anderer Schutzraum, und eigentlich haben die hier nichts zu suchen, Raum ist. Und ich glaube, um nochmal die Brücke zu schlagen, das war ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, weswegen so ein Prestigegebäude genommen wurde. Weswegen da, ich glaube, es war ein Commerzbank, hätte zu dem Zeitpunkt das Casino gemietet
Dieses
gehabt.
Es wäre am Wochenende gewesen.
Genau, an dem Wochenende wäre, genau, es konnte ja dann auch über mehrere Wochen nicht genutzt werden, dieses Prestigegebäude nach der Besetzung. Und ich glaube, also da ist ja auch eine ganz krasse Kritik, inwiefern ein kapitalistisches System, ein kapitalistische Denke auch innerhalb der Hochschule sich Raum genommen hat und inwiefern dagegen auch demonstriert wird. Ich glaube, das wird bei vielem auch leider immer wieder übersehen, dass eigentlich genau das auch ein Ausbruch dieser Radikalität des Protests war, dass man eben keinen Bock mehr gehabt hat auf...
Aufgrund der zunehmenden Kommerzialisierung dieser Architekturen.
Ja, also ich finde, man sieht sehr stark an der, also an diesem Phänomen Hochschule, welches Menschenbild dort einsickert und welches Menschenbild dort versucht wird zu schaffen. Also wenn man sich jetzt bedenkt, was mit Bachelor und Master passiert, wo es darum geht, dass Leute effizient und schnell und studieren. Also es geht nicht mehr darum, dass man sagt, man geht studieren und entfaltet einen Freiraum und entwickelt sich geistig, sondern es geht darum, eignet dir schnell Kompetenzen an und schütte sie am besten schnell halt im Arbeitsmarkt wieder aus. Und zum anderen würde ich gerne noch ansprechen, was Kai gerade gesagt hat. Die Sache auch mit Geldgebern ist, da muss man halt auch immer auch sehen, es gibt zum einen ja nicht nur Banken oder sonstige Firmen, es gibt mittlerweile auch das, und da will ich ganz kurz einhaken, auch das Militär, was Geld an Hochschulen gibt, um Forschung dort betreiben zu lassen. Und da will ich ganz schnell mal auf eine Internetseite hinweisen, und zwar ist das antimilffm, alles zusammen, .blogsport.de. Das ist zurzeit eine Kampagne im an der Universität Frankfurt zum Thema Militarisierung. Antimilffm, alles zusammen, .blogsport.de. Mill mit einem L. Felicia kämpft noch mit der Adresse. ja.
Okay.
Dann haben wir noch eine halbe Stunde etwa. Wollen wir zum Anlass Fick die Uni spielen? Wollt ihr es?
Ja, spiel es doch Lust? Einfach.
Ja.
Gut, okay. Dann spielen wir jetzt aufgrund des Anlasses und
wie heißt nochmal der Interpret?
Die Antilopengang.
Die Antilopengang. AK.
Panik, Kolja, NMZS, AK Antilopengang mit einem nicht so ganz ernst gemeinten, aber sehr lustigen Lied, an dem wir uns, das Motto haben wir so ein bisschen übernommen. Das Lied heißt Fick die Uni.
Todernst, Studenten, scheiße.
Verkacken 100 Jahre und sie halten sich für klug, denn sie lasen mal ein Buch und hatten in Deutsch eine 1 in der Schule. Fuck you. In der Küche hängt ein Poster von Pulp Fiction, ihre Bude riecht nach Tod, doch sie sortieren ihre Stifte und markieren immer alles in den Büchern, die sie lesen. Und noch lieber als Tonte hören sie sich selber reden und sie kaufen sich Kaffee von unabhängigen Händlern, aber fressen für 2 Euro jede Scheiße in der Mensa. Sie träumen von der Revolution während der Arbeit an der nächsten PowerPoint-Präsentation. Und sie rennen durch die Uni für ein paar sinnlose Scheine und stinken wie Scheiße, Studenten sind Schweine. Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick die Uni, fick die Uni.
Was ist die Uni? Der Inbegriff einer widerlich stinkenden Inzest. Fabrik nennt Kommiliton. Ficken Kommiliton und herauskommen Kommiliton. Und von vorn ein ewiger Zyklus, ein ekliger Fötus. Später ganz wie die Eltern, ein Hippie, ein Öko, ein Fan von Mandela und Gandhi. Doch Panikpanzer ist ihm zu anti. Er demonstriert wie ein Spast von wegen
Bildung für alle.
Wenn er mit sowas kommt, botze ich ihm die Brille von der Nase. Er ist immer Brillenträger, dieser dumme Student. Was muss die Uni? Die Uni muss brennen! Genau wie studentische Szenenkneipen. Studenten sind Opfer auf Lebenszeit. Student zu sein ist kein gutes Gefühl. Studenten brauchen mehr Studiengebühr. Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni.
Die Abkürzung zur Universität. Studieren ist für mich noch schlimmer als zur Bundeswehr zu gehen. Frieden sicher Leben retten, meinetwegen. Aber Studenten fehlt das Rückgrat, sie sind Schreibtischtäter. Ihr lebt zusammengerottet in einer billigen Unterkunft. Der Gipfel der Unvernunft, seht nur wie ihr lebt. Ein Laptop, eine ranzige Matratze, ein Schreibtisch. Wie peinlich, wahrscheinlich weint ihr manchmal heimlich. Schreibt Texte über Texte und lest Bücher über Bücher. Und zu allem Überfluss lest ihr Bücher über Bücher. Und schreibt Texte über Texte, wie unkreativ. Merkt ihr nicht, dass außer euch kein Mensch etwas liest, aber nein, denn ihr lebt abgeschottet und zurückgezogen. Ihr wisst nicht mal, was Arbeit bedeutet, ihr Idioten. Was bringt es bitte, diese weltfremden Bücher zu lesen und zu verstehen? Ihr könnt noch nicht mal Glühbirnen wechseln.
Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni.
Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni.
Was ist die Uni?
Die Uni ist nichts.
Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni.
Was bringt die Uni?
Die Uni bringt nichts.
Fick
die Uni,
fick die Uni, fick die Universität! So. Max.
Ja.
Du machst es schon toll in den Reglern.
Ja, gell? Es stehen noch nicht alle, glaube ich. So.
Ja, hier
stehen die Regler für Sie. Oh, nee, doch nicht.
Das ist wunderbar.
Ja.
Don't do more, please. Ja, bevor wir, also es ist die Frage, gibt es jetzt noch Statements eigentlich jetzt zu dieser ja, ehemaligen Besetzung und jetzt heute der Einstellung des Verfahrens in Frankfurt, also von eurer Seite dazu etwas zu sagen? Also wir sind ja bei der Kommerzialisierung und der repressiven Universität in dem Sinne stehen geblieben.
Ja.
Aber wir möchten jetzt doch auf positivere Dinge eingehen. Eigentlich. Ich hätte eine Frage. Also vielleicht stelle ich sie doch und dann haben wir einen kleinen Übergang. Mhm. Und zwar würde mich interessieren, könntest du dich daran erinnern, wann du angefangen hast, dich politisch zu interessieren?
Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken.
Ja, gerne.
Also ich glaube, das erste Mal so, ja, im typischen Jugendalter, so mit 15, 16. Das Problem bei mir ist halt, ich bin eigentlich die Erste in meiner Familie, die überhaupt ein politisches Bewusstsein entwickelt hat, das über, ja, die da oben und wir da unten hinausgeht. Und deswegen konnte ich eigentlich auch erst an der Uni mit Menschen in Kontakt kommen, die sich politisch engagieren auf eine Weise, die ich vertreten kann. Und durch den Bildungsstreik habe ich mich sehr stark politisiert. Also nicht der Bildungsstreik im letzten Herbst, sondern im letzten Sommer.
2008 oder jetzt letzter Sommer 2009?
2009 muss das gewesen sein. Also ich bin auch vorher schon mal auf Demos aufgetaucht und so weiter, aber mich mit politischer Theorie auseinandersetzen mache ich eigentlich erst seit etwas mehr als einem Jahr.
Also das finde ich ist eine interessante Unterscheidung, dass du sagst, dass du darüber hinausgehst in deinem politischen Denken von dem, was die oben und die unten ausmacht. Was genau, wo verortest du dich denn dann eigentlich?
Wie ich mich verorte, in was?
Ja, oder was ist das dann, das, was da das Politische auszeichnet, wie du es verstehst?
Ich habe einen ziemlich weiten Politikbegriff. Also ich glaube, politisch ist eigentlich alles, was irgendeine Form von Kommunikation betrifft. Also sobald zwei Menschen zusammenkommen und irgendwie miteinander umgehen, ist das politisch, finde ich. Also nicht Politik ist nicht nur das, was in Parlamenten gemacht wird oder was ja zum Beispiel im Protestplenum gemacht wird, sondern auch eine Art und Weise, wie sich Menschen zueinander verhalten. Mhm. Das ist insofern politisch, als sie ja in einer Gesellschaft verortet sind und aus dieser Gesellschaft eine gewisse Sozialisation mitbringen, die wiederum dazu führt, dass sie sich so und so verhalten. Also beispielsweise Sexismus oder Rassismus, das sind für mich eindeutig politische Dinge, die einfach ansozialisiert werden. Und das eigentlich Politische daran ist dann, sich davon zu befreien. Also ein Mensch, der mit seinem eigenen nationalistischen Bewusstsein oder mit seinem Sexismus nicht reflektiert umgeht, ist nicht politisch, sondern eher entpolitisiert. Ist das nachvollziehbar? Okay, ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
Also, vielleicht kannst du es nochmal sagen, falls wir jetzt gerade nicht zugehört haben oder so. Mhm. Aber sag nochmal, also, wie entpolitisiert man sich?
Man kann sich eigentlich gar nicht entpolitisieren, denke ich, sondern man ist von Anfang an in dieser, in einer deutschen Gesamtgesellschaft entpolitisiert, weil jetzt ständig gesagt wird, ja, Politik machen nur Parlamentarier beispielsweise. Und für einen Menschen zu erkennen, dass er oder sie selbst eine gewisse politische Macht hat, allein schon dadurch, dass er oder sie das eigene Handeln reflektiert, alleine das zu erkennen, ist schon ein politischer Akt an sich. Und ja, eine Politisierung des eigentlich Entpolitisierten.
Ja, also wenn Politik tatsächlich Kommunikation ist, man sieht es ja in Stuttgart 21, mhm. dass dort es wie ein, dass man dieses Vorgehen dort wie als ein Verfahren auch sehen kann, das politisch ist, dadurch, dass es von Politikern unabhängig von der Öffentlichkeit oder den Bürgern entschieden wurde, wie und wann dort etwas gebaut wird. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt auch Zwänge, die durch Verträge entstehen, die seit 1995 anscheinend schon bestehen, die eingehalten werden müssen. Nur gibt es auch im Vertragsrecht und auch gerade weil es Verfahrensregeln gibt, die Möglichkeit, auch diese Verträge zu ändern. Und es ist dann wiederum abhängig tatsächlich vom politischen Willen. Aber das, was dann da von Politikern entschieden wird, wenn es bestimmte Verfahren sind, das ist nicht unbedingt politisch, wenn es nämlich abgekoppelt ist von dem, was eigentlich die Bevölkerung betrifft.
Also ich würde schon sagen, dass es politisch ist, aber es ist nicht demokratisch.
Ja, das auch. Mhm. Aber es ist...
Beziehungsweise es gibt
es da wird eine, davon abgekoppelt. Ja. Wenn es davon abgekoppelt ist, klar, dann ist es nicht mehr politisch. Es ist in dem mehr, Sinne, dass es auch, weil es eben abgekoppelt ist mhm. von den, von dem, von der Abstimmung mit der Bevölkerung.
Du meinst, das ist nicht politisch für die Menschen, die gar nicht erst danach gefragt werden, was sie eigentlich meinen?
Ja, natürlich. Das ist eine reine, sind ja bestimmte Machtentscheidungen. Also wer trifft diese Entscheidung? Warum werden diese Entscheidungen ohne Bevölkerung getroffen, ohne Abstimmung? Und das ist nach im Grunde jetzt ja auch in der öffentlichen Diskussion, dass man genau diese Dinge, Großprojekte auch nicht mehr auf diese Weise durchsetzen sollte oder davon abkoppeln sollte. Ja. Weil dann kommt der Politiker ja auf eine Ebene, dass er etwas entscheiden kann, wozu er gar nicht gewählt wurde. Und in diesem Rahmen bewegt sich das Politische eines Politikers im Grunde in einem bestimmten, doch sehr eingeschränkten Rahmen. Und warum dann das Politische daraus verschwindet, das denke ich, ist ein Problem der Anwendung von Verfahren und dem falschen Umgang mit Verträgen. Zum Beispiel. Unter anderem. Mhm. Und da hängt natürlich doch sehr viel mit dran, in welcher Weise sich dann das Politische da auch noch äußert. Oder äußern könnte. Es äußert sich dann auch in spontanen Demonstrationen. Das, und das wird ja auch jetzt repressiv behandelt. Ja.
Hey, mich juckt's gerade,
ja, sag kurz doch.
Das zu sagen. Weil ich glaube also durchaus, dass Katrin auch gerade noch was anderes, ganz andere Dimension der des Politischen meint, die eben nicht gesehen wird und die zu oft nicht gesehen wird und dass es die eben im Privaten oder im ganz Kleinen auch gibt. Und dass es eben viel tiefer greift und ein politisches Bewusstsein uns auch nochmal ganz anders und auch in unserem Umgang unter Menschen, ja, und seien das nur ein, zwei Personen oder mit uns selbst sogar nur, dass allein das auch ein politischer Umgang ist. Und dass daraus natürlich auch ein ganz, ja, auch irgendwann im großen Ganzen sich was verändert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen durchaus auch eine Strategie, die in Nischen, wie sie durchaus in manchen Orten, linken Orten in Frankfurt bestehen, auch praktiziert wird, nämlich ja, zu versuchen, eine andere Form von Gesellschaft im Kleinen zu leben. Und allein in diesem Leben, da muss man sich jetzt ja gar nicht an politischen Verfahren und Entscheidungsprozessen beteiligen, denn was wir eigentlich schon im Kleinen tun, ist schon eine Entscheidung und ein Verfahren. Und ich glaube, das wird dann oftmals übersehen. Natürlich ist jetzt mit Stuttgart 21 da ein ganz anderer Vergleich, mit dem man also das Kleine gerade gar nicht fassen kann,
ja.
Von dem du eigentlich, glaube ich, deinen Ansatz hast, wo du sagst, das hatte ich auch.
Ich glaube, du sprichst von dem Privaten, das Private ist politisch.
Ja, klar, das ein hat Stück ja schon weit. Die Frauenbewegung auch aufgebracht und aufgezeigt, eigentlich. Aber was mir gestern auch aufgefallen ist, bei dem Fest, würde ich mal sagen, es gab einige Stimmen, die Leute, Barabend, genau, einige Leute, die so sich auf eine bestimmte Weise über Stuttgart 21 gesprochen haben, und das fand ich ganz erstaunlich, das war mir noch gar nicht so aufgefallen, nämlich dass man dadurch, dass man mit den Demonstranten in Stuttgart ähnlich umgegangen ist wie euch während des Protests 2009, also dass man da im Grunde, dass es da diese Übergriffe, Polizeiübergriffe jetzt gegeben hat und Schlagstockeinsatz und so weiter, das wurde im Grunde, darüber wurde sich so ein bisschen lustig gemacht, weil es bisher in den Medien nicht vorkommt, dass man mit denen, die man dem linken Spektrum zuordnet, dem linksextremistischen Spektrum, dass man das in den Medien tatsächlich anders bewertet und anders kommentiert, als es jetzt eben am Beispiel Stuttgart 21 als jetzt in Bezug auf eure Repression, die ihr erlebt habt. Wie ist sehr interessant, dass ihr da so eine sehr, oder dass es da so eine sehr differenzierte Wahrnehmung auch gibt des Mediendiskurses über Demonstrationen.
Also ich meine, das ist ja auch erstmal so eine Selbstwahrnehmung, dass, glaube ich, sich irgendjemand aus dem Spektrum als linksextremistisch sieht, glaube ich, ist eben gerade die Zuschreibung von außen.
Nee, das haben sie selbst gesagt.
Also das ist natürlich auch ein
Theater, genau. Also dass man so ab sich Bälle zuspielt und so weiter.
Also auch eine radikale Linke hat sicherlich durchaus, ich meine, wenn man diesen bürgerlichen, doch sehr bürgerlichen Protest sieht, dann glaube ich, viele durchaus befürworten. Sieht man daran natürlich aber auch die ein oder andere Position, die sich auch in dem Protest äußern, die man nicht teilen kann. Durchaus, es gibt in Frankfurt ja gerade innerstädtischer Szene auch immer wieder Problematiken, wenn es dann doch um Ökologie und Umweltbewegung geht, und also dass sich Menschen wirklich mit ihrem ganzen Körper und Seele und allem, was sie haben, für einen Baum einsetzen, ist durchaus teilweise wenig nachvollziehbar. Das ist eine Sache, die mir immer wieder die Tage über den Weg läuft an Kritik. Die andere ist eben genauso ein bürgerliches Spektrum, dass es auf die Straße geht. Schülerinnen, die einfach eine Demo gemacht haben und dann niedergeknüppelt werden, und dann kommt der große Aufschrei. Ich meine, das sind auch tausende Menschen mehr. Es ist auch sehr interessant, wie sich eben auch Argumentationen gleichen, also wie da von Berufsdemonstranten gesprochen wird. Das gab es auch bei studentischen Demos, das gab es auch bei linken oder linksradikalen Demos durchaus auch. Vielleicht da nicht ganz so vermehrt, bei studentischen Demos schon. Dass dann auch gesagt wird, ja, es kommen ja wieder die Berufsdemonstranten. Das gab es bei Stuttgart 21 auch. Der Aufschrei jetzt ist wesentlich größer, weil er trifft ja auch mehr. Und er trifft auch plötzlich einen Teil der Gesellschaft, den man dachte, das wäre die ja ach so unextremistische Mitte, die da im Endeffekt ja nicht aufbegehrt gegen die Pläne von den Politikern, die es nicht vermitteln können. Und dass man sich quasi mit dieser Theorie der Randgruppenbekämpfung, der extremistischen, also sowohl links als auch rechts, es natürlich auch immer schon sehr einfach gemacht hat und gesagt hat, unsere Demokratie findet eben in der Mitte statt. Und jetzt gibt es einen Angriff auf die Mitte und einen Riesenaufschrei. Warum, glaube ich, teilweise die Solidarität doch durchaus fehlt. Und es stimmt aber auch gar nicht, dass die wirklich fehlt, weil es gibt auch durchaus sehr viele Kundgebungen, auch aus einem linken, linksradikalen Spektrum, für die Menschen, die gegen Stuttgart 21 demonstrieren, liegt eben auch daran, dass man natürlich nicht alle Positionen teilen kann. Also ich meine, die Position zum Beispiel zu sagen, baut doch nicht diesen Bahnhof, sondern verbessert die Bahnstrecken, die es nötig haben, verbessert den Standort Deutschland. Also unter dieser Masche, das ist natürlich nicht die Politik, die in Frankfurt zumindest eine radikal Linke auch gerne fahren wird, weil wir haben ganz andere Probleme mit dem Standort Deutschland. Also
ganz andere.
Also ich meine, das ist natürlich, die Standortpolitik ist eine ausbeuterische Außenpolitik. Die Standortpolitik ist auch innerhalb, ist ein gesellschaftliches Leistungs- und Effizienzsystem, das sich doch mit Lebensformen, alternativeren Lebensformen sehr stark widerspricht. Und sie ist natürlich eine kapitalistische Konkurrenztheorie, die Standortpolitik. Also oder eine Praxis. Das ist keine, nicht nur eine reine Theorie. Das heißt natürlich, dass innerhalb dieser Konkurrenz sowohl Niedriglohnsektor ausgebaut wird, dass es ganz mannigfaltig auf vielen Ebenen Formen von Ausbeutung gibt. Also das eben mit dem Ausbeutung anderer Länder ist nur ein Teil von Ausbeutungsebenen, die man da natürlich sieht innerhalb von so einer kritischen Betrachtungsweise einer Standortpolitik. Und das ist natürlich eine antikapitalistische Meinung und die teilen sicherlich nicht alle Menschen in Stuttgart, die gegen Stuttgart 21 sind. Aber das Interessante an Stuttgart 21 und auch das Interessante an studentischen Protesten ist, dass es durchaus auch ein gemeinsames Ziel gibt, oder nehmen wir Startbahn West oder andere Demonstrationen gegen Startbahnausbauten, dass es durchaus da Proteste gibt, in denen man zusammenfindet, auch wenn man sich nicht in allem komplett einig ist. Und ich glaube gerade, also in Frankfurt hat es angefangen, dass sich die Solidarität mit Stuttgart verstärkt hat, als die Polizeieinsätze, als die Übergriffe stattgefunden haben. Das ist meine Wahrnehmung zumindest, weiß nicht, ob die anderen in so einem Raum auch so teilen. Aber da hat es wirklich erst angefangen, dass Stuttgart 21 auch hier interessiert hat, weil man gesehen hat, hier, so. Und so gehen die nämlich auch gegen die Menschen in Stuttgart vor und wir kennen auch unsere BFEler und die waren wahrscheinlich auch da.
Ja, unabhängig davon, es ist wahrscheinlich dann dieser Auftrag des Staates, dass Verträge einzuhalten sind. Und da zählt nicht das Einhalten oder Innehalten und das Überdenken der Verträge, sondern tatsächlich dann erstmal das Wegschieben der Bürger, das dann im Vordergrund steht. Das sind ist die Polizei in dem Sinne natürlich nur ausführend. Und das Problem ist dann tatsächlich nicht der Stopp, dass man sagt, ja okay, der Zeitplan ist sowieso 15 Jahre zurück, also so lange hält es doch schon an. Warum wartet man nicht mal 5 Tage oder 2 Wochen und schaut sich die Verträge nochmal genau an, ob sie überhaupt durchführbar sind, weil es ja anscheinend ziemlich viele Probleme gibt, die man da vergessen hat, ähnlich in Köln das Stadtarchiv, das eingebrochen ist, also man sollte vorsichtiger, umsichtiger vorgehen.
Aber interessant ist, Entschuldigung.
Also, nur als Beispiel. Es ist ja kein, also Stuttgart 21 ist ja wirklich kein Einzelfänomen. Also, und die, also was wir uns immer fragen sollten, sollte sich der Mensch dem System anpassen oder das System sich dem Menschen anpassen? Also, das ist jetzt mal fast polemisch, aber.
Metaphorisch,
aber wir sind dahin, dass wir sagen, wir haben hier dieses System. Und in diesem System, dieses System funktioniert nur so und der sich in dem lebende System und eigentlich der Mensch, der eigentlich das System ja selbst bestimmt, in der Theorie zumindest, ist gefangen da drin und kann sich selbst nicht mehr bestimmen.
Der ja, Mensch in der aber also will man von diesem theoretischen Ross mal die ganz Theorie. Kurz runter, wo ich dir ja eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, doch auch recht geben würde. Aber was sehr schon spannend, auch interessant ist, ist, dass jetzt innerhalb von so einem Widerstand, wie er in Stuttgart passiert, sich auch, dass der so breit geworden ist, dass es auch innerhalb der ja, staatlichen Umsetzungsorgane, nennen wir es mal so, wenn du meinst, also wie die Polizei auch einer ist, ja, natürlich, die haben ihren Auftrag und dann setzen sie um und die schützen auch Sachen, wo wir es oftmals nicht verstehen können, warum die Polizei das schützt, aber es ist halt dann scheinbar ihr Auftrag. Und eben so eine Baustelle oder die Durchsetzung der Baustelle, weil es eben diese Verträge gibt, ist eben wieder Aufgabe der Polizei. Dass es jetzt aber innerhalb der Polizei dann doch auch zu Akten der Verweigerung kommt. Also es ist schon, also ich finde das schon spannender, das hat eine andere Ebene natürlich erreicht, Stuttgart 21, wenn jetzt hier ein Polizist halt, nee, ich prügel nicht auf Studenten, es könnte meine Tochter sein, könnte ja auch mal jemand sagen, ja, wird vielleicht nicht gesagt oder bei einer antifaschistischen Demo wird dann auch mal gesagt, ich finde Nazis auch scheiße, ich stelle mich jetzt nicht hier hin. Ja, natürlich, die Polizei könnte auch so reagieren, könnte den Helm abziehen und mitdemonstrieren, wenn wir sie lassen, aber das ist natürlich auch schwierig, aber ich glaube da, also es ist schon spannend, dass es jetzt so eine, dass es jetzt auch eigenartig eine Verweigerungshaltung innerhalb der Polizei oder ein eben dieser geschlossene Kreis an Informationen durchbrochen wird nach diesen Vorfällen in Stuttgart 21. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Entwicklung, die man jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt zusammen Verknüpfung auch von staatlichen oder Unternehmerstrategien und den Schutz durch die Polizei, wo man da vielleicht auch durchaus mal sieht, dass es dann da auch nicht immer geradlinig eine klare Sache ist. Ich finde aber dennoch ist es sehr schwierig auch, und das werden die in Stuttgart auch merken, und das haben studentische Proteste auch gemerkt, mit einer Polizei, die ständig einem quasi den Weg verbaut und einen hier und da wieder runterprügelt, oder wie das auch Max gesagt hat, irgendwie auch dazu noch ein Bild zu haben, das noch einigermaßen positiv sich auf Polizei beruft, dass es natürlich eigentlich gar nicht möglich ist, weil die schützen Dinge, gegen die schon lange viele Leute sehr radikal demonstrieren. Und ich meine, ich will jetzt meine Sichtweise dazu jetzt nicht ausufern lassen. Aber so denke ich, ist eine allgemeine demokratische Sicht auf so eine Institution auch dann durchaus zu sehen. Und da ist Stuttgart 21 ein ganz tolles Analyseexempel, gerade wie sich eine Sicht auch verändert. Und ja.
Ja.
Es ist halt die Frage, dass, wen schützen sie dann auch? Und da haben die Studierenden schlechte Erfahrungen gemacht. Und damit muss man jetzt umgehen.
Das war eigentlich auch ein sehr gutes Schlusswort, könnte man sagen.
Ja.
Oder hast du noch
eins? Ich hätte da noch ein Schlusswort. Ich wollte doch noch mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt seit 2000...
Werbung? Wo du eigentlich Werbung. Doch gegen die Kommerzialisierung bist?
Nein.
Hast du da nicht eine andere Form?
Eine idealistische Form von Werbung, die hat nichts mit Kommerzialisierung zu tun. Das ist eine politische Propaganda. Nein, es gibt Menschen, die kommen in Probleme durch politische Aktionen, linke politische Aktionen, und da gibt es in Frankfurt seit 2010 jetzt auch eine Anlaufstelle für Menschen aus sämtlichen Bereichen der politischen linken politischen Betätigung. Es gibt eine Rote Hilfe Ortsgruppe, die trifft sich an jedem, also da kann man zum offenen Treffen gehen, an jedem zweiten Montag im Monat von 20 bis 22 Uhr im Café Exzess in der Bockenheim. Und es gibt eine Homepage, das ist frankfurt.rote-hilfe.de.
Wunderbar.
Und wenn wir schon bei Homepage sind, will ich auch noch immer mal wieder auf die...
Du hast noch 40 Sekunden.
Okay. Bildungsstreik-FFM hinweisen. Und vielleicht noch eine Homepage, die ganz interessant ist.
Ach ja.
Ich habe leider keine, tut mir leid.
Direktion-ins-Bierspucken.blogspot.de. Vielleicht einfach mal angucken.
Genau, so, die Sendung kann man nochmal hören auf fee.org.
Und okay. Auf Bildungsstreik-FFM.
Genau, okay, wunderbar, danke. Also bis bald. Wir setzen das noch fort. Schönen Tag wünscht euch.
Hi. Und tschüss.
Aber die Regelung. Ja. Und die anderen. It's a blessing in disguise. A robot rides a rainbow with his finger in the sky. A robot rides.
jetzt manchmal schlafen.